Gnade und Friede sei euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter ein Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja stellen. Und zwar ganz am Anfang, Jesaja Kapitel 1. Und wir lesen nur den Vers 1 und den Anfang von Vers 2. Also Jesaja 1, Verse 1 bis 2a, wenn man so will. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen Uzzias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Hört, ihr Himmel, nimm zu Ohren, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Bis hierhin. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Beim letzten Mal haben wir ja die Predigtreihe über Gottes Bund mit Abraham abgeschlossen. Und ich musste mir Gedanken machen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und da wir gerade zwei Reihen aus dem Neuen Testament hören, dachte ich mir, ich bleibe einfach im Alten und wir wenden uns mal einem Prophetenbuch zu. Und wie jeder jetzt mitbekommen haben dürfte, ist es das Buch des Propheten Jesaja. Dieses Buch ist in mancher Hinsicht bedeutend. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es Teil des Kanons und des Wortes Gottes ist, das ist Bedeutung genug. Aber es ist daneben bedeutend, weil es, zumindest wenn ich richtig gezählt habe, abgesehen von den Psalmen, das längste Buch der Bibel ist. Mit 66 Kapiteln. Und noch bedeutender ist es aufgrund der Tatsache, dass im Neuen Testament aus keinem anderen alttestamentlichen Buch häufiger zitiert wird. Wiederum abgesehen von den Psalmen. Jesaja wird von Jesus und den Aposteln häufiger angeführt als alle anderen Propheten zusammen. Was schließen wir daraus? Wir schließen daraus, dass die Botschaft dieses Buches weit über die Zeit des Alten Bundes hinausragt. Sie zielt mitten in den neuen Bund hinein. Jesaja redet vom kommenden Christus. Er redet zum Volk des Alten Bundes, wie auch zum Volk des Neuen Bundes von Christus. Und wir werden im Verlauf der nächsten Monate oder Jahre sehen, in wie vielen verschiedenen Formen dies geschieht. Aus welchen Blickwinkeln, mit welchen Absichten. Aber bevor wir richtig beginnen, müssen wir uns zunächst mal über die Ausgangslage im Klaren werden, damit wir wissen, wo wir starten. Darum umfasst unser Predigtext heute nur die ersten 1,5 Verse dieses Buches. In diesen wenigen Worten wird uns eigentlich klar gemacht, worum es im Folgenden geht. Und wir wollen diesen kurzen Text unter das Thema stellen: Eine Offenbarung über Gottes Volk. Das soll die Überschrift sein. Und dazu beantworten wir drei Fragen. Erstens die Frage, wer offenbart etwas? Zweitens, was wird offenbart? Und drittens, wem wird es offenbart? Wer, was und wem? Unser Text stellt uns als seinen Schreiber einen gewissen Jesaja vor. Jesaja, der Sohn des Amos. Im Hebräischen bedeutet Jesaja ebenso wie Josua und ebenso wie das abgeleitete Jesus: Der Herr ist Rettung. Das ist die Bedeutung des Namens Jesaja. Über seine Herkunft und seine Familie erfahren wir nicht allzu viel. An einer späteren Stelle werden kurz seine Frau erwähnt und zwei Söhne. Ein wenig genauer wird die Schrift in Bezug auf sein Wirken. Wir lesen, dass er in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, auftrat. Das ist ein sehr langer Zeitraum von ungefähr 50 Jahren. Und er liegt ungefähr in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Also vor 2700 Jahren etwa. Ein langer Zeitraum, in dem sich auch einige sehr bedeutsame Dinge ereigneten, auf die wir bei passender Gelegenheit noch zu sprechen kommen werden. Wir erfahren dabei auch, dass Jesaja offenbar im sogenannten Südreich zu Hause war, also in Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Aber das ist eigentlich auch alles. Mehr erfahren wir über die Person Jesajas nicht. Und der Grund für diese Zurückhaltung hinsichtlich der Person liegt auf der Hand. Denn nicht der Prophet steht im Mittelpunkt, sondern seine Botschaft. Wir sollen nicht über Jesaja spekulieren, sondern auf das hören, was er zu sagen hat. Wir sollen unsere Aufmerksamkeit, und das gilt ja für alle anderen Bücher der Bibel genauso, vom Menschen weg und auf das Wort hinrichten. Und wenn wir vom Wort sprechen, dann meinen wir natürlich nicht das Wort Jesaja. Jesaja ist zwar der Schreiber, der Verkündiger des Wortes, aber nicht der Urheber, nicht der Autor. Jesaja hatte, wie es gleich zu Anfang bezeugt wird, eine Offenbarung. Das heißt, eine Offenbarung von Gott. Und Offenbarung meint ja so viel wie Vision. Es handelt sich dabei um eine besondere Form der Kommunikation, die Gott während der Zeit des Alten Bundes und auch in den Anfängen des Neuen Bundes anwendete, um dem Empfänger sein Wort bekannt zu machen. Heute kommt das nicht mehr vor. Und es ist auch nicht mehr nötig. Warum nicht? Weil wir heute das Wort Gottes vollständig in Schriftform besitzen. Aber bis zum Abschluss des Kanons, wie wir ihn jetzt seit vielen Jahrhunderten besitzen, offenbarte sich Gott in eben jener anderen Weise. Es fällt heute schwer, sich vorzustellen, wie so eine Offenbarung vonstatten ging. Wenn wir das Wort Vision oder die deutsche Entsprechung, die hin und wieder auftaucht, Gesicht heranziehen, dann wird es vielleicht etwas deutlicher. Es wurde etwas sichtbar gemacht, das ansonsten verborgen war. Und das beschränkte sich keineswegs nur auf zukünftige Dinge, sondern umfasste durchaus auch die Gegenwart oder sogar die Vergangenheit. Der Empfänger von Gottes Offenbarung sah verborgene, undeutliche Tatsachen in einer Klarheit, als seien sie direkt vor seinen Augen. Und egal, ob sie in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder noch in ferner Zukunft lagen. Er sah sie. Und dann blieb ihm halt nichts anderes übrig, als davon zu reden. Und so wurde er zum Propheten. Denn das Wort Prophet im Hebräischen, das bedeutet so viel wie übersprudeln. Nämlich übersprudeln vor lauter Wort Gottes. Ein Prophet ist also dermaßen mit dem Wort Gottes erfüllt, dass es aus ihm heraus sprudelt, dass er es nicht mehr zurückhalten kann und es herauslassen, also verkündigen muss. Der Prophet, er verkündigt das, was Gott ihm zu reden eingegeben hat. Aber wir können noch genauer werden. In unserer ersten Schriftlesung, 1. Petrus 1, da haben wir in den Versen 10 und 11 gelesen, wer da in den Propheten wirkte. Ich lese diese beiden Verse nochmal. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Der Geist des Christus in ihnen. Durch die Propheten, also auch durch Jesaja, redete der Geist des Christus. Und Paulus formuliert in Apostelgeschichte 28 etwas anders. Trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet. Der Geist des Christus, der Heilige Geist, er redet durch die Propheten, also auch durch Jesaja. Jesaja gibt nicht seine eigene Meinung zu gewissen Zuständen im Land und unter dem Volk kund. Er gibt keine eigene Einschätzung der Lage und der Zukunftsaussichten. Nein, er redet in der Autorität Gottes, des Heiligen Geistes. Und darum beginnen viele Aussprüche der Propheten nicht mit einem zurückhaltenden, hört mir doch bitte alle mal zu, sondern mit einem klaren und deutlichen, so spricht der Herr. Jesaja ist das Sprachrohr. Aber Gott ist der, der durch das Sprachrohr redet. Und unser kleiner Predigtext bestätigt das ja auch im Vers 2. Hört ihr Himmel, nimmt zu Ohren, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Wer Jesaja hört, der hört den Herrn. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Was offenbart der Herr durch den Mund Jesajas? Nach den Worten von Vers 1 offenbart er etwas über Juda und Jerusalem. Juda und Jerusalem sind also Gegenstand der Betrachtung. Um sie geht's. Und dabei verstehen wir Juda und Jerusalem in mehrfacher Weise. Zunächst meint dies natürlich historische, geografische Gebilde. Juda, ich habe es ja schon kurz erwähnt, bezeichnet das sogenannte Südreich, in dem zwei der insgesamt 12 Stämme Israels wohnten. Ungefähr 200 Jahre zuvor, nach dem Tod des Königs Salomo, war es ja bekanntlich zu einer Spaltung des Reiches gekommen. in dem sich die nördlichen 10 Stämme unter der Führung Jerobeams vom Haus David gelöst hatten und fortan ein eigenes Reich Israel bildeten mit eigenem König und eigenem Priestertum. Nur die Stämme Juda und Benjamin waren beim Thron Davids und beim Tempel in Jerusalem verblieben und firmierten fortan als das Königreich Juda. Und dieser Überrest Israels wird in Jesajas Offenbarung angesprochen. Natürlich heißt das nicht, dass es allein um Juda geht. Auch das Nordreich findet Erwähnung. Einige Ausbrüche richten sich direkt gegen dieses nördliche Israel oder den Stamm Ephraim als dessen Vertreter. Und auch andere Völker werden zum Thema gemacht. Aber im Kern geht es um Juda und Jerusalem. Und damit sind wir bei der zweiten Bedeutung dieser Begriffe. Denn wenn wir Israel oder Juda sagen, dann meinen wir ja nicht irgendwelche Völker und Nationen. Denn dann geht es um das Volk Gottes. Die Prophezeiungen Jesajas drehen sich also nicht nur um Juda als ein Fleck auf der Landkarte, als eine Nation unter vielen. Nein, in Juda manifestierte sich der Überrest des Volkes Gottes. Sicher gehörte Israel im Norden auch irgendwie noch dazu. Aber das war allenfalls noch historisch. Denn grundsätzlich hatten sie sich abgespalten. Sie hatten den Thron Davids verworfen und einen eigenen Thron aufgerichtet. Sie hatten dem Tempeldienst in Jerusalem den Rücken gekehrt und eigene Heiligtümer und Priester eingesetzt. Und damit hatten sie doch nichts anderes getan, als zu bekunden, dass sie nicht nur mit ihren Brüdern im Süden, sondern mit Gott, der doch in Jerusalem unter seinem Volk wohnte, der im Haus Davids die Herrschaft des Messias vorschattete, dass sie mit diesem Gott gebrochen hatten. Sie waren also im eigentlichen Wortsinn gottlos geworden, ohne Gott. Und durch diese Auflehnung wurden sie reif fürs Gericht. Wie gesagt, 200 Jahre ging das gut. Was heißt, es ging gut? In diesen 200 Jahren, die ihnen vergönnt waren, glitten sie immer weiter in ihre Gottlosigkeit ab, bis schließlich die Assyrer kamen und ihr Reich einkassierten und sie in die Gefangenschaft wegführten, auf der sie niemals mehr zurückkehren sollten. Nur die Stämme Juda und Benjamin waren übrig geblieben. Und Judas Hauptstadt war Jerusalem. In Jerusalem stand der Thron des Königs als ein Schatten des Thrones des Messias. In Jerusalem lag der Berg Zion mit dem Tempel, in dem Gott durch den Mittlerdienst der Priester Gemeinschaft mit seinem Volk hatte. Israel, Juda, Jerusalem, Zion. Der Kreis wurde mit der Zeit immer enger. Der Überrest des Volkes Gottes in der Welt wurde immer kleiner. Das werden wir im weiteren Verlauf unserer Betrachtung noch deutlicher sehen. Denn es war ja keineswegs so, dass in Juda alles in Ordnung gewesen wäre. Im Gegenteil. Auch hier hatte die Gottlosigkeit sich schleichend ausgebreitet. Jahrzehnte von Frieden und Wohlstand, vor allem unter dem König Uzzia, dessen letztes Regierungsjahr der Prophet Jesaja ja noch miterlebte. Diese guten Jahre, die hatten das Volk träge gemacht. Gott ist offensichtlich mit uns zufrieden, nur weiter so. Das waren ihre Gedanken. Der Gottesdienst verkam zur Tradition. Die Zeremonien und heiligen Verrichtungen zur Show, deren Inhalt niemand mehr verstehen wollte. Wenn Jesaja also hier eine Offenbarung über Juda und Jerusalem schaut, dann schaut er eine Offenbarung über das Volk Gottes in der Welt. Die Namen sind austauschbar und wir werden immer anhand des Zusammenhangs feststellen müssen, wer denn nun jeweils mit Israel und Juda oder Zion gemeint ist. Aber im Grunde dreht sich das ganze Buch Jesaja um den Überrest des Volkes Gottes, wie er sich im Königreich Juda offenbarte. Dann fragen wir nun nach dem Grund, warum Juda in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wird. Ich hatte ja vorhin bereits gesagt, dass das Buch Jesaja im Neuen Testament sehr oft zitiert wird. Dass also die Aussagen des Buches hunderte Jahre voraus in die Zeit des neuen Bundes hineinreichen. Jesajas Offenbarung bezieht sich also offensichtlich auch auf das Volk Gottes im neuen Bund. Was auch nicht weiter verwundert, denn es gibt ja nur ein Volk Gottes. Es sind nicht zwei Völker, eins im Alten und ein anderes im Neuen, sondern eins. Und auch die Heilsgeschichte ist eine. Wenn das Buch Jesaja, wie uns das Neue Testament suggeriert, also auf die Heilsgeschichte Bezug nimmt, wie sie sich am Kreuz auf Golgatha offenbart hat, dann ist das auch die Heilsgeschichte für Juda. Dem Volk Gottes, das in der alttestamentlichen Begriffswelt als Juda und Jerusalem bezeichnet wird, das so niedergedrückt ist durch seine Sünden, das immer mehr in den Abfall und die Gottlosigkeit hinabgleitet, über dem immer bedrohlicher die Wolken von Gottes Gericht aufziehen. Diesem Volk wird schließlich und endlich Heil verkündigt. Und dieses Heil, ja, das kommt auch aus seiner eigenen Mitte. Aus dem Stamm Juda wird der Messias hervorgehen. Oh ja, es wird zuvor noch viele Schläge geben, geistliche und auch weltliche. Krieg, Elend, Verbannung stehen bevor. Aber während all dieser Gerichtsschläge wird am Horizont Golgatha sichtbar. Wenn wir also über das Buch Jesaja eine Überschrift setzen müssten, eine Überschrift, die alles zusammenfasst, dann greife ich mal in unserer Reihe ein wenig voraus und folge einem Kommentator, der glaubt, diese Überschrift in Jesaja 1, Vers 27 zu finden. Und ich zitiere den mal aus der alten Elberfelder, da die diese Stelle, wie ich finde, am treffendsten wiedergibt. Dort heißt es: Zion wird erlöst werden durch Gericht. Durch Gericht. Der Herr ist der Richter, aber er ist auch Rettung. Der Herr wird sich wahrhaftig als der treue Gott seines Volkes erweisen, indem er mittels Gericht und durchs Gericht hindurch den Überrest Zion erlösen wird. Die Bundesverheißungen, die kennen wir ja nun auswendig, haben wir anhand Abrahams lange und ausführlich betrachtet. Sie stehen felsenfest. Der Same Abrahams, der Sohn Davids, der Löwe aus dem Stamm Juda, er wird kommen und er wird Erlösung für Zion bringen. Damit haben wir auch schon fast den dritten Teil der Predigt abgehandelt. Es war ja noch die Frage zu beantworten, an wen sich denn diese Offenbarung Gottes durch Jesaja richtet. Natürlich richtet sie sich an Juda, an die Gemeinde des Herrn, an das Volk Gottes. Jesaja tritt in Jerusalem auf. Er spricht zu den Königen, zum Volk. Aber sind sie die Einzigen, die hören sollen? Blicken wir nochmal in unseren Predigtext. In Vers 2 werden nämlich die Adressaten genannt. Hört, ihr Himmel, nimm zu Ohren, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Das ist doch bemerkenswert, oder nicht? Der Prophet hat eine Offenbarung über Juda und Jerusalem. Aber zuhören sollen Himmel und Erde. Die ganze Schöpfung soll Zeuge sein, wenn der Herr an seinem Volk handelt. Ja, das Wort Gottes ist keine Privatoffenbarung für einige wenige. Es ist nicht einem kleinen Kreis von Eingeweihten vorbehalten. Zu wem auch immer der Herr in seiner Vorsehung sein Wort sendet, der soll es hören. Wir reden jetzt nicht von der Wirkung des Wortes, aber hören sollen es alle. Und der Grund ist, dass Gott der Herr der ganzen Erde ist. Er ist nicht nur Gott in Jerusalem. Nein, die ganze Welt ist ihm untertan. Und auch sein Erlösungswerk, das er im Folgenden durch Jesaja verkündigen lässt, das betrifft die ganze Welt. Die Zeiten, da er seinen Ratschluss nur einem kleinen Teil der Menschheit kundgetan hat, nämlich dem Volk Israel, diese Zeiten gehen zu Ende. Das Wort vom Kreuz, von der Erlösung in Christus soll an alle Menschen ergehen, verbunden mit der Warnung vor dem Gericht und dem Befehl zum Glauben an eben diesen Christus, in dem alles Heil zu finden ist. Ja, die ganze Schöpfung soll das Wort hören, einschließlich der niederen Geschöpfe. Denn auch sie sollen, wie Paulus in Römer 8 schreibt, befreit werden von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und gleich im Anschluss schildert er, wie die Schöpfung regelrecht mitseufzt, weil sie diese Herrlichkeit herbeisehnt. Aber hier kommt der Trost. Hört, ihr Himmel, nimm zu Ohren, o Erde. Der Herr spricht. Der Herr handelt. Der Herr erlöst sein Zion und wird die ganze Schöpfung, Himmel und Erde, neu und herrlich machen. Auch davon lesen wir im Buch Jesaja, aber etwas weiter hinten. Die Offenbarung, die Jesaja über Juda und Jerusalem geschaut hat, ja, es ist eine herrliche Offenbarung. Sie führt uns einerseits die abgrundtiefe Verlorenheit des Volkes Gottes vor Augen. Auf sich allein gestellt
ist dieser klägliche Überrest des einstmals stolzen Israel dem Untergang preisgegeben. Die Brüder im Norden werden schon sehr bald in alle Winde zerstreut. Und Juda wird es ebenso ergehen. Doch in diesem furchtbaren Gericht ist andererseits bereits die Erlösung verborgen. Denn die Wegführung Judas in die Gottesferne, in die Gottverlassenheit von Babylon, die weist bereits hin auf den Sühnetod des Messias. Und die Rückkehr aus diesem Exil auf seinen Triumph über den Tod. Inmitten allen Schreckens kann die Gemeinde Gottes in seinem Wort Trost und Halt finden. Denn die Erlösung ist nahe. Amen.